fall into big savings, all in the Kroger app.
Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Die Gehörgänge hinter dieser Walaußenhaut, die gibt es noch.
Ach.
Und die produzieren auch noch weiterhin Ohrenschmalz. Und das Spannende, ja, pass auf, das Spannende ist jetzt, jetzt findet man so, das sieht aus wie so eine Gurke aus relativ braunem Zeug. Dieser Ohrenschmalz-Jahrring, der besteht aus Hormonen. So, und jetzt hat man herausgefunden, weil man diese Ohrenschmalz-Gurken zu gestorbenen Walen zuordnen konnte, dass in Jahren mit besonders viel Walfang das Stresslevel dieser Wale, die nicht gefangen wurden, besonders hoch war.
Wo ist denn jetzt schon wieder? Ich hatte doch hier eben noch, wo ist denn dieses Kabel, was da hingehört? An der Mikro, ey Mann.
Suse, Paul, hallo.
Familienpackung, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Zweimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch. Eben die volle Familienpackung.
Hallo, hier ist Paul Schumacher, Mitglied der Familienpackung. In unserer Montagsfolge der aktuellen Wochenschau aufgenommen haben wir das Ganze einen Abend vorher, und zwar am 8. September um circa 19.12 Uhr angefangen. Hallo Papa.
Hallo lieber Sohn, wir sind zwei von dreien, sonst ist immer noch Suse dabei. Suse Schumacher, Psychologin, Mutter und Gefährtin. Du bist Paul Schumacher, Sohn, Musiker, Landschaftsgärtner und Podcast-Host.
Genau.
Ich bin
Hajo Schumacher, der uns beide anderen aushält.
In vielerlei Hinsicht.
Genau.
Ja. So, wir gucken in die Woche. Wir legen los. Leute, ihr müsst ganz tapfer sein. Dieses Quieken werdet ihr nicht mehr häufig hören, weil wir sind ja erstens umbenannt von Mutmach-Podcast in Familienpackung, weil wir dachten, was uns ausmacht, ist eigentlich, dass immer irgendwie Familienmitglieder im Gespräch sind. Und wir stellen uns das immer so als Küchentisch vor.
Mm.
Und jetzt lese ich in der Süddeutschen, dass der Küchentisch an Bedeutung verliert.
Oh.
Weil er ja eigentlich so das zentrale Möbelstück einer funktionalen Familie ist.
Mhm. Ne?
Am Küchentisch wird so alles verhandelt. Jetzt gibt es aber einen Trend, der heißt Grazing. Wie die Kuh, die grast. Grasen.
Das also heißt, irgendwo essen.
So, wir nehmen unsere Mahlzeiten nicht mehr synchron ein. Und auch nicht mehr am selben Ort.
Mhm.
Früher gab es Abendbrot.
Mhm. Und da hat man am Tisch zu sein.
So, die, je nach Familientradition, 20 Uhr oder 19 Uhr, Tagesschau oder heute, hat das Ganze strukturiert. Weil bis dahin musste Abendbrot fertig sein, weil Fatih wollte Nachrichten gucken.
An dieser Stelle Shoutout an meinen Bandkollegen Tobias Marquardt. Der hat irgendwann mal erzählt, im Hause Marquardt wird besonders spät zu Abend gegessen, und das späteste war, glaube ich, mal 2 Uhr morgens. Das fand ich schon ein bisschen krass.
Weil dann war die Familie endlich zusammen.
Oder das Essen fertig, man weiß es nicht ganz genau.
Also leider lustig, was ist dir in dieser Woche Heiteres widerfahren?
Auch eigentlich so die ganze Woche. was ich mich vor allem wirklich heiter gestimmt hat, war unsere gemeinsame Aufnahme bei den Funkes im Studio. Da hatten wir nämlich unseren Behind-the-Scenes-Manager Simon mit dabei. Und
Shoutout an Simon an dieser Stelle.
Genau, und unsere neue Behind-the-Scenes-Managerin Alexandra.
Die Hexerin.
Genau, die uns beide da, naja, so ein bisschen an der Hand genommen haben und so ein bisschen durchgeführt haben. Wir haben eine ganze Menge neuer Sachen eingesprochen, deshalb auch das mit dem Squeak. Den gibt es bald so nicht mehr.
Es sei denn, ihr startet eine Online-Petition.
Genau, für alle Squeak-Enthusiasten.
Ja.
Bitte lasst uns auf Instagram wissen, dass ihr den unbedingt behalten wollt. Ansonsten ist es tatsächlich
ab
so.
10.000 Likes würden wir den Squeak behalten.
Ansonsten muss er leider dran glauben, es gab eine Menge Feedback aus der Community, und das ist auch gut
Squeakback.
So. Und wir haben auch Squeakback, und wir haben euch gehört und daraufhin, naja, die verschiedenen Kategorien, die wir hier immer so in der aktuellen Wochenschau genau am Montag durchgehen, nochmal einfach so eingesprochen.
Von einer sehr, sehr erotischen Stimme. Lasst euch überraschen, genau. Wer könnte das wohl sein? Mein Erlebnis der vergangenen Woche, was einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird, es waren eigentlich zwei. Erstens war ich eingeladen von einer Mentee, also ich war mal ihr Mentor, die war von so einer Stiftung ausgesucht für so ein Programm. Und wir haben uns irgendwie so ein bisschen ineinander verliebt, also sie könnte meine Enkelin sein. Sie hat russisch-jüdische Eltern, die sind mal irgendwann in den 80er Jahren aus Russland, beides Mediziner, nach Franken gekommen. Sie ist also ganz normal in Deutschland aufgewachsen, ist aber Teil der jüdisch-russischen Community, also ihre Freunde und Bekannte kommen da auch irgendwie so her. Und die hat mich zu ihrem Geburtstag eingeladen. Und da waren halt überwiegend deutsche junge Menschen mit einem russischen jüdischen Hintergrund. Und wir haben nicht eine einzige Silbe über Gaza, Israel, Netanyahu, Hamas, Geiseln, irgendetwas geredet.
Und Putin?
Auch null Politik. Du merktest, die wollten das nicht. Das hatten die wirklich, also nicht so von wegen scheißegal, sondern ganz im Gegenteil, einfach so eine Ermüdung, weil es alles schon 100 Mal. Und deine Mutter, die mit war, wir hatten beide so ein ähnliches Gefühl. So richtig sicher haben die sich nicht gefühlt. Also sie haben zum Beispiel ein hebräisches Geburtstagslied gesungen. Und das war in einer öffentlichen Badeanstalt im Freibad Plötzensee. Und du merktest, das haben sie nicht übermäßig laut getan. So, als ob sie nicht unbedingt wollten, dass das alle hören. Das Ganze dann nochmal, also so ein ganz komisches Gefühl, wenn Menschen sich nicht wirklich richtig sicher fühlen. Aufgrund ihres Glaubens, ihrer Herkunft und so weiter. Und alles super nette, also du hättest mit denen sofort deinen Spaß gehabt. Und das, das macht mich immer so ein bisschen nachdenklich. Ich wäre gerne manchmal ein anderes Land, um ehrlich zu sein. Ja, also legen wir los. Was passiert in dieser Woche? Das Allerwichtigste am Anfang, Haken dran. Was kommt nicht vor?
Ja, ganz einfach, Luke Mockridge.
Luke Mockridge,
lass uns gar nicht weiterreden.
Wirklich. Ich hab's satt. So doof sein?
Nee, ich glaube nicht, dass das was mit Blödheit
zu tun hat.
Das ist berechnend, wirklich.
So pochermäßig?
Wirklich, total einfach nur weiter zu versuchen, den Namen irgendwie zu zementieren, irgendwie in den Medien zu bleiben.
Aber mit behindertenfeindlichen
Witzen? Boah, Alter, echt.
Und Sat.1 hat daraufhin seine neue Show geknickt. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass das ein Erlösmodell
ist. Und vor allem sind ja auch die ganzen Vorwürfe, die gegen Luke Mockridge sonst so im Raum standen, auch ja größtenteils in den Medien nicht so vorgekommen.
Also bei mir kommen Trump und Harris insofern nicht vor, weil beide im Trainingslager sind.
Ja.
Die haben sich eingeschlossen.
Und wann? 9-11. Du kannst hier nicht ausdenken.
Dienstag ist der Tag der Tage. Nee, Montag.
Echt verrückt.
Dienstag, Montag, 11.
Nee, 11.9.
Genau. Mittwoch.
Mittwoch, ja.
So, jetzt haben wir es. Also beide im Trainingslager, beide sind 5 Tage lang total von der Bildfläche verschwunden und angeblich will Trump sich als heiterer, lustiger, so All-Family-Guy Onkel zitieren.
Oh, das wird ganz
inszenieren. Das klappt bestimmt super. Und wer auch nicht vorkommt, ist Lauren Schwarz. Was sagt dir der Name?
Nichts.
Sollte aber, weil Germany's Next Picasso, also mindestens, wenn nicht Albrecht Dürer oder Schlimmeres, ein noch nicht mal 3-Jähriger, der noch Windeln trägt, der irgendwo im Bayerischen auf einem Dorf sein eigenes kleines Atelier hat und da jeden Tag Farbe auf Leinwand klatscht. Und die Mutter verfolgt das auf Instagram, also berichtet. Und jetzt werden die ersten Bilder von ihm verkauft. Leute kaufen blind irgendein Bild und wir reden von 5-stelligen Summen. Wir reden von 15.000 bis 35.000 Euro pro Bild. Einige sind ja so zu sehen, ne? Kann man sich angucken. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob der das wirklich alles selber gemacht hat oder ob Mama da nicht vielleicht hinterher noch mal ein bisschen rumgefinisht hat. Aber egal. Kunstexperten sagen, das kann nicht sein, dass ein Kind in dem Alter schon...
Wie denn auch? Also hat Kunst nicht immer auch was mit der Abbildung und der Intention des Künstlers zu tun? Und ich weiß, das mag jetzt irgendwie nach Ageism klingen, also nach Altersungerechtigkeit, dass ich einem 3-Jährigen jetzt nicht zutraue, die Welt da draußen mit so kritischen Augen zu sehen, als dass er sie in dunkle oder auch meinetwegen helle Farben bannen kann, aber ich tue das doch, ja, ich tue das auch.
Das Problem ist ja, du nimmst ein Bild, was ein Schimpanse gemalt hat, du nimmst eins von Laurent und du nimmst eins aus der Kunsthochschule und du nimmst, was weiß ich, noch eins von der KI.
Mhm.
Am Ende wirst du nicht sagen können, wer welches gemalt hat.
Mhm.
So, insofern, was ist Kunst, was ist nicht Kunst? Ob das für das Kind jetzt ein besonderes Vergnügen ist, da gehypt zu werden, angeblich kriegt er nichts davon mit.
Ja, ne, klar.
Na gut.
Und okay. Im Zweifel spricht es ja auch für den Schimpansen, wenn man am Ende rauskriegt, das hat auf jeden Fall der Schimpanse gemalt. Da ist ja ein gewisser Wiedererkennungswert mit dabei.
So, wir kommen zur Kategorie Volkes Stimme. Ich hatte mit dem geschätzten Kabuki, einer unserer Stammhörer, schönen Gruß an dieser Stelle, ja, einen Instagram-Direkt-Austausch.
Mhm.
Und zwar ging es um Markus Lanz und Tino Chrupalla, dem Co-Vorsitzenden der AfD, zusammen mit Alice Weidel. So, und Chrupalla hat einen dieser klassischen AfD-Sätze gesagt. Ja, die SS war eine verbrecherische Organisation, aber nicht alle Soldaten, die in der SS waren, waren Verbrecher.
Mhm.
So, und das ist klassisches Schuldrelativieren. Mein Sohn trinkt übrigens während der Sendung, wenn ihr das da gerade gehört habt. So, und Markus Lanz ist darauf nicht entschieden genug eingestiegen, so von wegen, das ist Verharmlosung und Schuldabwehr und. Viele waren dann schon so bei so Tucker Carlson-Vergleichen, der Trump-Interviewer, der wirklich ein unfassbarer Speichellecker ist.
Mhm.
Markus Lanz war in dem Moment vielleicht nicht ganz auf der Höhe des Geschehens. Aber jetzt mal die Frage an dich, als nicht mehr direkt mit Nazi-Vorfahren kontaminierter oder kontaktierter junger Mensch. Wenn jemand sagt, Absender jetzt mal egal, nicht jeder Soldat, der in der SS war, war ein Verbrecher.
Mhm.
Ist das ein Satz, der grundsätzlich falsch ist? Waren da nicht vielleicht auch ein paar Prozent guter Menschen, die vielleicht sogar einen Mitbürger jüdischen Glaubens gerettet haben oder?
Ich finde das schwer darüber zu urteilen, da ich die Positivbeispiele nicht kenne. Also deshalb ist natürlich auf der einen Seite mein Bild davon sehr eingetrübt und ich kenne die SS irgendwie als Totenkopf, Mützen tragende, Hugo Boss Mäntel umherschwingende.
Sorry, super, Hugo Boss.
Ja, sorry, Hugo Boss, aber die Bösesten unter den Bösen, die
und man
so die
musste KZs sich dafür ja auch freiwillig melden.
Also, beaufsichtigt haben so und so. Und wenn es jetzt den SS-Offizier gegeben hätte, der sich freiwillig gemeldet hat, um das System zu durchsetzen, um da irgendwie, weiß ich nicht, mit besonderer Milde und so vorzugehen. Ich denke mal...
Nochmal, es geht ja um den Satz, nicht alle Soldaten, die in der SS waren, waren Verbrecher.
Ich finde den Satz falsch, weil die SS eine Verbrecherorganisation ist.
Mhm.
Fertig. Grundsätzlich zu sagen, die Kollektivschuld immer zu verhängen, ist auch nicht korrekt. Da gebe ich Herrn Chrupalla recht. Das beides zusammenzuführen, geht halt gar nicht. Also das ist wirklich
ist schon klar. Aber wir sind hier schon, ich sag mal, auf einem etwas höheren Abstraktions- und Zuordnungsniveau.
Mhm.
Ganz normale Menschen deines Alters, die sich mit solchen Themen nicht besonders intensiv befassen, was man ihnen nicht vorwerfen
kann. Die plaudern das einfach so nach.
So, und die überlegen sich doch, was ist denn jetzt das Problem daran, dass nicht alle, natürlich waren das nicht, vielleicht war einer auch als Koch beschäftigt.
Oder einer war schwul.
Oder als Fahrer oder so. Ich rate wirklich allen, die solche Sätze, egal ob das jetzt bei Lanz oder sonst irgendwo, wenn die fallen, immer sofort zu erklären, warum das nicht in Ordnung ist.
Mhm.
Weil es gibt so einen Reflex zu sagen, das ist falsch, aber junge Menschen wissen nicht, warum das falsch ist.
Mhm.
Und das
in Kontext zu setzen.
So. Mhm. Und das fällt mir bei ganz vielen auch Kommentaren zu der Sendung ein, so Lanz geht gar nicht.
Mhm.
Ich will auch gar nicht Markus Lanz verteidigen. Ich will immer nur, dass das erklärt wird, warum das nicht in Ordnung ist.
Meinem Vater fällt übrigens die ganze Zeit das Social-Media-Handy runter.
Ja, wir drehen nämlich jetzt mit.
Genau, deshalb fange ich jetzt einfach an dieser Stelle an, hier so lustige Selfie-Aufnahmen zu machen.
Mhm.
An alle Leute, da seht ihr sein zerknirschtes Gesicht.
Ich transpiriere, ich bin noch gar nicht abgepudert.
Wir schwitzen alle brutal hier im Podcast-Studio, es ist wirklich warm. Und damit wäre ich auch eigentlich direkt bei meinem nächsten Thema und wir lassen dieses Markus Lanz-Ding. Ich habe gar keinen Bock mehr, über die SS zu reden, wirklich.
So, nächste
Kategorie ist...
Der Untergang der Woche.
Ja, der Untergang der Woche ist eine Nachricht aus der Tagesschau für mich, die ich bereits am Freitag oder zur Freitagsfolge eingangs erwähnt hatte. Rate mal, welchen Rekord wir dieses Jahr erneut geschrieben haben. Korrekt, den 10. heißesten Sommer in Folge. Aha. Wir sind jedes Jahr heißer geworden, mhm, und ich finde, das Ganze schlägt sich in der Zwischenzeit echt auf den Gemütern nieder.
Ja.
Also mir fällt es wirklich schwer, bei über konstant 25 Grad nachts zu pennen.
Das stimmt.
Ich muss wahnsinnig früh morgens aufstehen.
Ja.
Ich stehe gerädert auf.
Ja.
Im Zweifel wird mir dann nachts so warm, dass ich anfange zu schwitzen,
ja,
habe gleichzeitig aber einen Ventilator laufen, weil ansonsten, ja, ginge gar nichts.
Dann erkältest du dich.
Und am nächsten Morgen wache ich mit einer Schnürfnase auf, ja, weil ich in so einem ekligen, klammen T-Shirt,
ja,
dann da irgendwie
genau
liege. Boah.
Problem ist, dass es dafür nur eine Lösung gibt und die heißt Klimaanlage.
Nee, die heißt in den Berg ziehen.
Naja, das ist dasselbe.
Wir werden Zwerge.
Nur andersrum.
Will Smaugs Schatz finden.
Okay, also mein Untergang der Woche naturgemäß ein etwas politischerer, aber natürlich klar, Klimapolitik und Ampel hängen auch irgendwie zusammen. Wenn du Christian Lindner wärst.
Ja.
Also jetzt, du musst jetzt auch mal eine innere Transformationsleistung bringen.
Ja, der Markt regelt das.
Du bist Teil dieser Ampel. Mhm. Diese Ampel wird von den Deutschen mit genau 0% als Traumkoalition favorisiert.
Ja.
Jede andere Koalition
gibt es
mehr.
Irgendwas.
So, das heißt, in einem Jahr, wenn gewählt wird, wird dieser Laden mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht mehr existieren und alle werden sagen, Gott, oh Gott, was ein Scheißladen.
Mhm.
Du bist jetzt Christian Lindner, du hast zwei Optionen. Die eine Option ist, ich suche mir jetzt im Herbst irgendeinen Anlass, warum ich diese Koalition in die Luft sprenge.
Mhm.
Weil die Grünen sind uneinsichtig, die SPD will zu viel Geld ausgeben, Krischi als Hüter der Kasse
kann das nicht verantworten.
Lieber keine Politik als schlechte Politik, lalala.
Mhm.
Ist das womöglich eine Option, um sich irgendwie über die 5% zu retten, indem die FDP dann sagen kann, ja, wir haben diesem Spuk jetzt ein Ende gemacht und das nicht noch ein Jahr lang weiterlaufen lassen? Ist das die bessere Option, also jetzt auf den roten Knopf zu drücken, oder ein Jahr warten und mit der Titanic komplett untergehen? Du bist Christian Lindner, du triffst eine Entscheidung.
Ich bin Christian Lindner, ich treffe eine Entscheidung und ich sage mal, dass die FDP schon diese Übergewinnsteuer so abgewimmelt bekommen hat mit ihrer, naja, so 5%, ne, gegen 95%, wenn man das so rechnen will. Das fand ich schon großartig und beeindruckend, wenn auch für all the wrong reasons, also aus den falschen Gründen heraus.
Also würdest du die Koalition jetzt in die Luft jagen?
Auf jeden Fall. Also wenn ich an der FDP-Stelle wäre, definitiv.
Also die Wahrscheinlichkeit irgendwie deswegen noch so.
Das ist doch so ein klassischer Move der Liberalen, irgendwie zu sagen, so, ey, ne, bevor wir es schlecht machen, machen wir es lieber gar nicht. Anstatt sich was zu trauen und halt entweder mit den Leuten zusammen zu scheitern und zu sagen, so, wir stehen wenigstens mit einer gehobenem Kinn und einer herausgestreckten Brust da und sagen, okay, dann konfrontiert uns doch mal mit unseren Fehlern. Dann lasst uns doch darüber reden, wie wir das hätten besser machen können.
So, und dann kann es nämlich sein, dass die FDP sich ein bisschen verkalkuliert, weil der Bundespräsident dann vielleicht nicht den Bundestag auflöst und neue Wahlen anberaumt, und das macht ja am Ende des Tages der Bundespräsident, sondern der kann sagen, und das wäre eigentlich auch die verfassungsgemäße Haltung, ihr seid für 4 Jahre gewählt, ihr seid der Deutsche Bundestag, es gibt andere Koalitionsoptionen, zum Beispiel eine große Koalition hätte auch eine Mehrheit, dann wäre der 15% SPD-Kanzler Scholz der Chef vom aktuell 30% CDU-Vizekanzler Merz.
Das hätte der bestimmt total gerne.
So, und dann wäre Friedrich Merz in der fürchterlichen Situation, weil, ne, man muss ja die Legislaturperiode eigentlich zu Ende bringen, solange ist dieses Parlament gewählt, dann müsste Friedrich Merz sich quasi im nationalen Interesse zum Junior-Kanzler, also zum Vizekanzler oder was auch immer da wählen lassen. Und es gäbe keine Neuwahlen. Dann wäre die FDP, naja, wer weiß, vielleicht doppelt gearscht. Ja, dann kommen wir nämlich gleich zur nächsten Rubrik draußen vor der Tür. Und Das ist in meinem Fall drinnen in der Tür, weil vergangene Woche war Herr Selensky hier in Berlin zu einem, wie mehrfach betont wurde, Vier-Augen-Gespräch mit Olaf Scholz.
Na, so vieräugig kann das nicht gewesen
jetzt sein. Jetzt am Wochenende kam die Meldung, dass Olaf Scholz eine Russland-Friedenskonferenz einberufen will. Aha. Kurz vorher war Selensky da. Ich könnte mir vorstellen, dass die darüber auch geredet haben, weil Scholz wird keine Friedenskonferenz in Bewegung setzen. Da ist nämlich jetzt die entscheidende Frage, wenn es Olaf Scholz gelänge, einen Berliner Friedensgipfel hin oder Potsdamer oder irgendwie sowas, wo du tatsächlich russische und ukrainische Seite, aber dann ist er in einem Jahr nicht mehr Olaf der Langeweiler, sondern er ist auf Olaf den Spuren von Willy Brandt, der
Friedenskanzler. Und wir können dabei zugucken, wie sich das BSW einfach so in Luft auflöst.
Ja. Und alles das, was Teile der Sozialdemokratie, der Linken, des BSW, was die alle so rumkritisieren, auf einmal Friedensengel Olaf.
Also tatsächlich kann ich mir das super vorstellen, wie Olaf Scholz die ganze Zeit stumm mit an so einem Tisch sitzt.
Und wenn einer, die in Grund und Boden schweigt, so stoiziert,
genau.
So, oh nee, so
selbst 48 Stunden nichts Lavrov gesagt.
Bitte nicht. Bitte nicht noch einen Tag mit Olaf.
Okay. Ja, genau.
Okay, das Thema ist zu ernst, als dass man darüber rumjuxen müsste, aber wenn einer die nötige Resilienz hat für sowas, dann Olaf Scholz.
Und vor allem die Ruhe mitbringt, die man bei so einem Thema haben sollte.
Wir kommen, und auch ja eine gewisse Empathiefreiheit, ne? Also den wirst du ja emotional nicht so richtig kriegen.
Wir kommen zu meiner Geschichte zu draußen vor der Tür. Klar. Und ich habe dir nämlich eine amerikanische Philosophin mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Sie heißt Marilyn Frey. Und sie ist vor allem als radikale Feministin mit ihren 83 Jahren dafür bekannt, dass sie sich Themen wie Sexismus, Rassismus, Unterdrückung und aber auch Sexualität annimmt. Mhm. Und ich habe hier ein englisches Schriftstück mit. Das werden wir danach dann für alle Zuhörenden und ZuhörerInnen, die das Ganze vielleicht nicht so gut verstanden haben, natürlich nochmal auf Deutsch zusammenfassen. Aber ich lese das einfach mal vor. Mhm. Und ich hoffe, du verstehst das so und findest das so toll, wie ich das fand. To say that straight men are heterosexual is only to say that they engage in sex. All or almost all of that which pertains to love, most straight men reserve exclusively for other men. The people whom they admire, respect, adore, revere, honor, whom they imitate, idolize, and form profound attachments to, whom they are willing to teach and from whom they are willing to learn, and whose respect, admiration, recognition, honor, reverence, and love they desire. Those are, overwhelmingly, other men. Mm-hmm. From other women, they want devotion, service, and sex. Heterosexual male culture is homoerotic. It is man-loving.
Interessant.
Das finde ich ein super Take daran. Und für alle Leute, die vielleicht gerade nicht so da mitgekommen sind, was Frau Frey versucht mit diesem kurzen Absatz zu sagen, ist, dass der heterosexuelle Mann die Frau lediglich als Objekt für den Sex sieht. Quasi, er hat den Sex, also den reinen Akt der Intimität,
so Dienstleistung,
nur an das andere Geschlecht ausgelagert, wenn wir jetzt mal bei diesen zwei Geschlechtern bleiben, in diesem Fall. Und alles andere, was Frau Frey eigentlich mit dem Begriff Liebe in Verbindung bringt, also Desire, Lust,
Bewunderung,
Honor, genau, Bewunderung,
Vorbild,
genau, ich möchte von dieser Person lernen, ich möchte, dass diese Person mein Mentor ist, ich möchte, dass diese Person mich gut findet, das projizieren Männer zum Beispiel auf Cristiano Ronaldo.
Ja.
So, und das finde ich total spannend.
Ich jetzt nicht so, aber okay, ja.
Ja, du jetzt nicht so. Ich tatsächlich, ich habe mich daraufhin selber hinterfragt und
das stimmt schon, ja.
Und dann irgendwie auch ein bisschen gemerkt, dass ich natürlich auch überwiegend männliche Vorbilder habe und bin deshalb auf jeden Fall gerade auf der Suche, dass oder mir weibliche Vorbilder zu suchen. Und ich habe schon eins, und zwar Uma Thurman.
Hi. Wir sind Suse und Tobias und moderieren den neuen Podcast.
Wofür stehst du morgens auf? Lebenssinn von A wie Achtsamkeit bis Z wie
Zocken.
Zorro.
Was steckt hinter Begriffen wie Achtsamkeit oder Verbundenheit?
Und wie können wir unser Leben bewusst genießen? Gemeinsam mit euch machen wir Übungen und geben Tipps.
Lernt mit uns gemeinsam das Leben neu kennen. Unser Podcast findet ihr auf allen Podcast-Plattformen. Stellt uns dort gern eure Fragen oder abonniert uns.
Tschüss.
Bis dann, wir hören uns.
Absolut. Und das ist eine ganz tolle Überleitung, weil der Herr Weselski, den wir alle kennen, ja, als Bahngewerkschafts...
HDGDL.
Genau, der ist jetzt in Rente. Und bei VW ist ja gerade richtig die Hütte am Brennen dran. Mhm. Und es gibt jetzt eine Frau, die letztendlich die Anführerin der Arbeiterschaft ist, nämlich Daniela, und ich weiß jetzt nicht, ob das niedersächsisch Cavallo ausgesprochen wird oder Cavallo, das mhm. ist wie Mallorca. Mhm. So, und die führt jetzt praktisch, die ist die Kämpferin gegen Oliver Blume, den Gesamt-VW-Chef. Mhm. Und das ist eine ganz klassisch männlich besetzte Rolle, mhm. der Arbeiterführer. Mhm. Steinkühler, Klotzklunker, wie sie alle hießen, das waren alles so, so aufgekrempelte Hemdsärmel, roter Kopf, Bier und boah, jetzt zeigen wir es denen da oben mal. Mhm. Macht zum ersten Mal eine Frau. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil das ist echt ein harter Job, auch gerade so in der Öffentlichkeit, du wirst brutal angefeindet, du klopfst dich mit den mächtigsten, zumindest geldmäßig mächtigsten Menschen der Republik. So, und die zweite, Katrin Lange, ist Ministerin für die SPD, Finanzministerin in Brandenburg, steht also in 2 Wochen auch zur Wahl. Und die hat diesen wunderbaren Satz gesagt, einige Leute aus der SPD, es wäre viel gewonnen, wenn die grundsätzlich nicht mehr an Talkshows teilnehmen würden. Und sie meinte damit natürlich Saskia Esken und Kevin Kühnert aus ihrer eigenen Partei. Und diese Katrin Lange ist das, was man, glaube ich, in Bayern eine Scherte Goschen oder sowas nennt. Also einfach, die ist nicht auf den Mund gefallen.
Die nimmt kein Blatt vor den Mund.
Ich finde, Katrin Lange und Daniela Cavallo sind 2 Frauen, auf die sollten wir achten. Die haben absolutes Vorbildpotenzial.
Ey, und mehr Marilyn Fry lesen, das habe ich mir jetzt vorgenommen.
Ja, und mehr Katrin Lange wagen. Wir kommen zur Rubrik Crazy Shit aus aller Welt, kannst du dir nicht ausdenken.
Ja, ich weiß gar nicht so recht, wo ich damit anfangen soll. Wir könnten zum Beispiel über die Sissi-Krankheit reden, aber gleichzeitig habe ich auch so einen Fakt, der mir eigentlich die ganze Zeit unter den Nägeln brennt, und da geht es einmal mehr um World of Warcraft. Aha. Denn dieses Videospiel feiert dieses Jahr sein 20. Jubiläum und ist damit älter als mein kleiner Bruder.
Und du bist vom ersten Tag an dabei, ne?
Nee, ich bin längst nicht. Ah. Aber also dieser Fakt, dass es Server gibt und eine Community, die hinter einem Konzern, der nun wirklich echt viel verbockt hat, es immer noch Millionen Menschen gibt, die monatlich dafür Geld zahlen, dieses inzwischen ja 20 Jahre alte, natürlich ständig überarbeitete und erneuerte Videospiel zu spielen.
Also pass auf, für alle, die nicht, so wie ich, irgendwas von Gaming verstehen, in einem Satz, was passiert bei World of Warcraft?
Du bist ein Charakter, den du in einer Fantasy-Welt spielst, und du erledigst Aufgaben für andere Charaktere in dieser Fantasy-Welt, während du...
Also du bringst Monstren um.
Zum Beispiel. Oder du sammelst Pilzkappen. Es gibt die verschiedensten Sachen, die du machen kannst. Es gibt zum Beispiel einen Erfolg dafür, wenn du das Ganze als Pazifist durchspielst. Das heißt...
Ach, das gibt Sonderpunkte?
Klar.
Ah.
Genau.
Olaf Scholz wäre bei World of Warcraft mit so einer Russland-Konferenz nicht schlecht. Auf meine alten Tage, guck ja nochmal, was man sich so Sinnvolles noch so zu Gemüte führen kann, und bin auf Jairo Lasprilla Jimenez gestoßen. Mhm. Er ist nämlich einer der letzten Tinterillos. Er sitzt also auf der Straße, hat eine Streibmaschine, in diesem Fall eine Brother Deluxe 1350, also naja, so eine richtige alte Schreibmaschine, und erledigt für andere Menschen zum Beispiel Anträge oder offizielle Schreiben. Also erstens, der kann Recht schreiben, der macht das mit der Maschine höflich und amtlich, sieht alles so gut aus, und dann zahlt sie ihm ein bisschen was, und dann erledigt er das für dich. Und gerade wo wir auch über Thüringen und wie die Parteien in der Fläche und auf dem Land so verlieren, ich glaube, solche Figuren, die irgendwo in so einem kleinen Bürochen oder auf der Straße, wenn das Wetter gut ist, rumsitzen und Menschen beim Bewältigen des Alltags helfen. Mhm. Und dafür jetzt nicht, keine Ahnung, Steuerberatertarife aufrufen, sondern einfach ein kleines Trinkgeld dafür machen. Ich glaube, dass das für den Zusammenhalt einer Gesellschaft in vielerlei Hinsicht wichtig ist.
Voll.
Weil erstens hilfst du Menschen. Das ist schon mal das eine. Zweitens bist du auch so eine Art Kummerkasten, wo die Leute was loswerden können. Ich glaube auch, dass du ein wahnsinnig guter Meinungsforscher bist, weil wenn du das ein paar Wochen gemacht hast, weißt du, was die Leute umtreibt. Und ich finde gerade, wo wir auch drüber reden, was können so, naja, ältere Herrschaften so machen. Ich finde es total toll, sich gegenseitig zu helfen. Und er sitzt im Parque de los Poetas, also im Park der Dichter,
Poeten, ja.
In Cali. Was war das?
Boah,
hier ist was los. In Cali in Kolumbien. Und hier ist ein Foto von ihm. Sieht doch mir ganz nett aus, ne?
Total.
Tischchen, Sonnenschirm, Käffchen.
Ey, da fällt mir so vom hinteren Teil meines Gehirns aus ein, dass es in Japan diese sogenannten Quatschkassen gibt.
Ach.
Also im Supermarkt Kassen, die tatsächlich
an
ältere Mitglieder der Gesellschaft richten, wo du dann halt einfach einen kleinen Plausch hältst. Und da dauert es halt ein bisschen länger.
Absolut. Und jeder findet das gut. Nächste Kategorie, da wird die Nachtigall in der Pfanne verrückt. Ich habe eine sehr ungewöhnliche Tiergeschichte.
Ich auch. An. Okay, sehr gut. Sag mal, wo denkst du denn, hat der Walfisch seine Ohren?
Also erstens mal heißt er nicht Fisch, weil er ja kein Fisch ist, sondern ein Säugetier.
Ja,
ein
okay.
Wal hat wieso hat ein Wal hat
richtig, Ohren? Er hat keine Ohren, aber er hatte mal Ohren, weil er nämlich mal ein Landsäuger war, der dann irgendwann ins Meer abgewandert ist.
Ja, ja, eigentlich war der Wal ein Elefant.
Ja, die Evolution ist nicht so schnell hinterhergekommen. Das heißt, die Gehörgänge hinter dieser Walaußenhaut, die gibt es noch.
Ach.
Und die produzieren auch noch weiterhin Ohrenschmalz. Und das Spannende, ja, pass auf, das Spannende ist jetzt, jetzt findet man so, das sieht aus wie so eine Gurke aus relativ braunem Zeug. Und das drückt sich oben aus dem Blasloch des Wals aus. Das ist der Ohrenschmalz.
So,
pass auf, das Spannende an diesem Ohrenschmalz ist, dass der ähnlich funktioniert wie Jahresringe bei einem Baum. Da kannst du ziemlich genau ablesen an der Dicke des Ringes.
Wie alt der Wal ist?
Nee, vor allem was in dem Jahr passiert ist. Also ob das ein besonders dürres Jahr war oder ob es sehr viel Regen gab oder ob es irgendwas gab. Genau, das heißt also beim Wal ist dieser Ohrenschmalz, diese Ohrenschmalzgurke, dieser Ohrenschmalzjahrring, der besteht aus Hormonen. So, und jetzt hat man herausgefunden, weil man diese Ohrenschmalzgurken zu gestorbenen Walen zuordnen konnte, dass in Jahren mit besonders viel Walfang das Stresslevel dieser Wale, die nicht gefangen wurden, besonders hoch war.
Weil die haben mitgekriegt, über diese kilometerweiten Kommunikationen. Über
man hört im Ozean wesentlich besser tatsächlich.
Ja, ja, klar, auch ohne Ohren.
Genau, auch ohne Ohren.
Und die kriegen dann mit, dass Artgenossen irgendeinem japanischen
irgendwo im Stress sind.
Walfänger ins Netz gegangen sind.
Genau.
Da wird mir ein bisschen schwummerig.
Ja.
Okay, meine Haustiergeschichte ist eine völlig andere. Der Staubsauger.
Ja.
Ist ja so eine Art Haustier.
Ja.
Also ich finde, also gerade die so alleine durch die Gegend fahren, weißt du, diese vollautomatischen, das ist ja wie ein angenehmes Haustier. Das kackt nicht, das muss nicht gefüttert werden, muss nicht zum Tierarzt und ist trotzdem immer da. So, und jetzt gibt es einen neuen Staubsauger und der hat eine neue Funktion auf dem Display und die zeigt an, ob der Staub auch wirklich weg ist.
Mhm.
Weil ich und mit zunehmender Fehlsichtigkeit sehr gnädig sauge anders Staub als noch vor 20 Jahren. Ich sehe einfach weniger.
Mhm.
Und es geht mir auch gar nicht darum, dass es wirklich sauber ist, sondern es geht nur darum, dass es sauber aussieht.
Mhm.
Das heißt, ob da jetzt wirklich noch Mikrostaub auf dem Boden ist oder nicht, ist eine völlig Latte. Wumpe.
Mhm.
Dieser Staubsauger aber erkennt den Mikrostaub und saugt so lange, bis der auch noch weg ist. Und ich finde, das ist ein total nerviges Haustier. Ich würde das sofort rausschmeißen.
So eine halbe Stunde.
Ja, ja, immer auf einer Stelle, weil da noch irgendein Mikroschmutz ist. Ich sage, hast du sie noch alle?
Ja.
Also das ist ein Haustier, das käme mir überhaupt nicht in die Bude. Das zeigt doch mal wieder, das ist ein bisschen so wie deutsche Automobilindustrie. Weißt du, so völlig nutzlose Features.
Finde ich auch gut, dass du über VW nur so ganz kurz am Rande was gesagt hast.
So, Leute, das werden die letzten Squeaks in der Geschichte. Ups, fast vergessen, was uns sonst noch auffiel.
Ja, also ich habe nichts vergessen tatsächlich.
Mir fiel was auf. Wir hatten an diesem Wochenende einen Doppelschlag. Das war ein bisschen, Pech oder
stimmt,
auch Glück.
Stimmt, Jan Delay
und? Zwei Konzerte in zwei Tagen. Am Freitag Jan Delay in einer fast vollen Max-Schmeling-Halle. Mhm. Und ich meine, hey, du bist mit Jan Delay Musik aufgewachsen.
Absolute
Beginner. Und der hat 25 Jahre Bühne und hat alle 25 Jahre die Stücke durchgespielt. Und es war ein ganz tolles Familienkonzert. Also du hattest wirklich von 7 bis 70 alles dabei. Ich finde, Jan Delay ist ja auch nun wirklich familienfreundlich und von seinen Texten her so kann jeder mitschmettern.
Eisy
Eis. Ja, genau. Also ne, auch da wieder Udo Lindenberg. Ohne Udo gäbe es Jan Delay nicht. Und was mir auffiel, wo wir auch immer davon reden, die gesellschaftlichen Bindekräfte werden immer weniger von Parteien und Kirchen und Gewerkschaften und sowas. Die Musik bringt so viele unterschiedliche Leute, Generationen, Schichten, Kulturen zusammen. Das ist wirklich faszinierend. Am Samstag war es Großstadtgeflüster, eine Band, die es auch schon seit über 20 Jahren gibt. So sehr berlinerisch.
Fickt euch Allee.
Genau, ja, also wirklich tolle Texte. Und dann ganz, also war ein anderes Publikum. Mhm. Weiblicher.
Ein bisschen krawalliger wahrscheinlich.
Bisschen dosiert krawallig. Auch da wieder dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was diese Musik schafft. Und wir hatten die Adele-Konzerte, wir hatten Taylor Swift, wir kennen Coldplay und die Ärzte und wenn die hier auf dem Tempelhofer Feld spielen und. Und diese Kraft der Musik, Leute zusammenzubringen, auf diesen Konzerten live, und ihr macht das bei Udo Butter ja auch, ihr bringt ja auch so Leute zusammen. Ich finde das großartig, wie viel Klebstoff diese Musik hat. Und ich frage mich, wie kriegt man das vielleicht auch besser eingesetzt? Ich glaube auch ja, dass irgendwie so schlecht gelaunte Rechtspopulisten würden nie zu so einem Konzert gehen, wo Englisch gesungen wird, wo Farbige auf der Bühne sind und.
Hast du dir mal so Rechtsrap angehört und sowas?
Gibt's das?
Ja, klar.
Aber ich finde die so unlustig.
Das ist es auch. Also in den wenigsten Fällen ist das tatsächlich Musik, wo man sich dann so fühlt, da könnte man jetzt mit anderen Menschen zu connecten.
Ja.
Und dann wird halt doch auch einfach gerne der Schlager genommen, um darüber zu connecten, also als deutsches Brauchtum. Ich gebe dir vollkommen recht, ich glaube, Musik ist etwas absolut Wundervolles und ich erinnere mich immer noch mit großer Freude an unsere Folge mit Carsten Broster zurück.
Kultursenator der Freien und Hansestadt Hamburg.
Genau, also wenn die SPD ein Personalproblem habt, ihr habt da wirklich einen guten
Katrin
Mann.
Katrin,
also ihr habt da wirklich einen guten Mann in Hamburg sitzen. Das wollte ich einfach nur nochmal an der Stelle gesagt. Ne, ich bin 30, ich bin euer neuer Stamm Publikum, was die Wähler angeht, also bitte.
Mein Lieber, da habe ich noch eine kurze Frage, auch wenn wir jetzt ein bisschen überziehen. Auf dem Hoffest von deinem zweiten neuen Freund, Kai Wegner, dem regierenden Bürgermeister von Berlin.
Ja, wo wir uns ganz schnell vom Acker gemacht haben.
Morgens um 2 wurde gespielt Gigi D'Agostino.
Nee, echt?
Ja, aber das Original.
Ne? Ja, aber das war ja im Ponyclub auch das Original.
Ja, klar. Es hieß dann, also Kai Wegner war schon weg, das war dann schon eher so zu später Stunde. Und es war ein großer Skandal. Kai Wegner sagt, das sei ja wohl das Letzte, dieses Musikstück dürfe man nicht spielen. Und der DJ würde nächstes Jahr auch nicht wieder eingeladen und man würde sich vorher eine Setlist angucken und so weiter. Und ich finde das falsch, weil der Künstler in diesem Fall hat sich von diesem Verballhornen durch andere Textzeilen distanziert. Er will das nicht. Aber jetzt den Künstler und sein Lied dafür zu bestrafen, dass Arschgeigen darauf irgendeinen doofen Text machen, finde ich nicht in Ordnung. Und jetzt den DJ zu bestrafen, der eigentlich genau das tut, was ich richtig finde, nämlich Gigi D'Agostino in der großen Musikfamilie zu halten und nicht dieses Stück anzugreifen.
Ja.
Ich fand die Reaktion von deinem Kumpel Kai falsch.
Ist ein bisschen viel. Ich finde sie dahingehend auch falsch, als dass ich immer dafür bin, solche Sachen jetzt eben nicht den Rechten zu überlassen, indem ich das einfach nur so verteufel, sondern ganz im Gegenteil, man hätte sich da am besten mit Gigi D'Agostino selbst zu diesem Hoffest hinstellen müssen
und
gesagt, ihr seid willkommen, ihr seid, oder ich weiß nicht, irgendwas. Ne?
Also was raus.
Was, wie auch immer. Ja, also das Ganze halt einfach umdeuten, anstatt dann noch mit so auf diesen Zug aufzuspringen.
Mein Sohn.
Ein bisschen ausgelöst.
So, was liegt an kommende Woche?
Ja, 14.09. beim Biernau Festival in Bernau.
Oh.
Aha. Ne, also ganz großer Wort.
Nicht schlecht.
Spielen wir neben anderen Größen, wie zum Beispiel Leukämie,
Leukämie ist eine Insider-Band,
genau.
Die muss man kennen.
Ja, das ist eh immer ganz spannend, weil mir immer alle möglichen Namen um die Ohren gehauen werden in dieser Szene. Und boah, hast du die mal gesehen und die? Nee, da war ich noch nicht auf der Welt. Das tut mir echt leid.
Ich finde Leukämie einen schwierigen Bandnamen, gebe ich zu.
Ja, aber Eukämie wäre vielleicht lustiger.
In ja, so einer oder Leukonomie oder so.
Ja.
Ich bin am Mittwoch bei Sandra Maischberger.
Oh, cool.
Für alle die, die abends nichts zu tun haben, guckt doch mal rein.
Ja.
Ich glaube, Reinhold Messner ist auch da.
Ui.
Den habe ich jetzt überall.
Frag ihn mal, wie er das mit dem Erbe abgewickelt hat. Dann weißt du nämlich schon, was auf dich zukommt. Ne? Also.
Da ist er, glaube ich, relativ kurz angebunden.
Ja, ne? Wahrscheinlich, ja.
Ja, aber wir reden ja auch nicht über das Erbe. Lasst ihr das lieber auch in der kommenden Woche, dann erspart ihr euch ärgerliche Debatten. Ist das hier das richtige Outro?
Ich weiß es nicht. Ich glaube
schon.
Tschüssi.
Ein Podcast von Funke.